Innovation steht, wie ich vorhin gesagt habe, nicht irgendwie auf einer grünen Wiese. Sie entsteht dort, wo das Geschäft, die Prozesse und die Zwänge der Kunden wirklich entstehen. Und unsere Rolle ist deshalb klar. Wir betreiben nicht nur die IT, sondern denken mit, hinterfragen und helfen.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit. Ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyndong Podcasts. Mein Name ist Mario Zillmann, Senior Partner bei Lyndong. Ich bin heute in Halle bei der GISA und freue mich sehr auf das Gespräch mit Fritz Hane, dem Vice President Customer and Partner Engagement. Ich denke, wir haben heute ein sehr spannendes Gespräch vor uns, denn wir besprechen über auf der einen Seite über zwei sehr interessante Branchen, die auch gerade im Fokus der digitalen Transformation stehen. Auf der einen Seite der Energiesektor und auf der anderen Seite die öffentliche Verwaltung. Zwei Branchen, in denen die GISA seit Jahren sehr stark im Fokus steht. Deswegen freue ich mich hier sehr. Und natürlich werden wir auch über die aktuellen Technologietrends sprechen. Cloud, KI-Transformation und natürlich dem Thema digitale Souveränität und wie diese Technologien sich auch auf der einen Seite auch in veränderten Kundenanforderungen an IT-Dienstleister auswirken und natürlich auch, was auch die digitale Transformation rund um diese Technologien auch für das Portfolio und für die Geschäftsmodelle von IT-Dienstleistern bedeuten. Fritz wird GISA gleich noch etwas genauer vorstellen, aber kurz zur Einordnung. GISA ist einer der Marktführer tatsächlich für IT-Dienstleistungen im Energiesektor und in der öffentlichen Verwaltung, macht ca. 137 Millionen Euro Umsatz. Spannend finde ich auch die Gesellschafterstruktur. Zu je einem Viertel sind die Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt und die NBRM. NBRM ist eine Mehrheitsbeteiligung der E.ON und eine Minderheitsbeteiligung mehrerer hundert Kommunen an der GISA beteiligt. Und die Mehrheit am Unternehmen liegt mit 51% bei der NTT Data Business Solutions. Also kann man schon sagen, sehr viel Fach- und IT-Kompetenz, aber auch globale Power, ne, bei den Gesellschaftern als auch bei der GISA. Freue mich sehr auf das Gespräch. Lasst uns gerne starten. Fritz, dann bitte ich dich gerne, stell dich einmal kurz vor.
Vielen Dank, Mario. Vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns hier mal einen Podcast zu den Themen, die du gerade vorgestellt hast, auszutauschen. Mein Name ist Fritz Hane. Ich bin Prokurist bei der GISA. Bin schon ziemlich lange hier im Unternehmen, in den unterschiedlichen Stationen. Mein Fokus liegt aktuell auf den strategischen Ausrichtungen und darauf, Menschen mitzunehmen. Wenn sich Dinge verändern, mich beschäftigt vor allem die strategische Weiterentwicklung, Digitalisierung und die wirksame Zusammenarbeit zwischen Organisationen, Menschen und Technologie. Vielleicht noch ein paar Aspekte zu mir. Ich habe BWL studiert. Nach meinem BWL-Studium hatte ich bei der Olympiawerbung Leipzig in einer Agentur mitgewirkt. Wir hatten ein Stückchen gehofft, dass die Olympischen Spiele irgendwann nach Deutschland kommen und dass Leipzig dort eine gute Chance hat. Das hat leider nicht geklappt. Es war ein Jahr eher zu Ende, als wir gedacht hatten. Von daher musste ich mich ein bisschen umorientieren. Da ist mein Plan nicht ganz aufgegangen und dann bin ich nach München gegangen und war bei einer Eventagentur. Und wenn man in München ist, was macht man bei Eventagentur? Irgendwas mit BMW. Und da haben wir unter anderem den BMW Oldtimer Kalender hergestellt und begleitet. Da hatte ich auch die ersten Berührungspunkte zum Thema IT. Wir hatten eine Roadshow für eine Computerzeitung in vier Städten. In Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt. Und das haben wir eigentlich auch mit den Kollegen sehr gut organisiert. Das war eine sehr exklusive Roadshow. Das waren meine ersten Berührungspunkte. Ich habe dann festgestellt, ich will doch wieder zurück in die Heimat. Und bin dann zurück in die GISA, die ich damals nicht kannte. Damals, glaube ich, waren es um die 300 Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir weit über 900, fast schon an die 1000. Und ich habe unterschiedliche Positionen gehabt. Habe mehr oder weniger auch meine Heimat im Bereich Marketing, Vertrieb gehabt und bin dort in unterschiedlichen Positionen unterwegs gewesen. Und die Vielseitigkeit prägt bis heute meinen Blick. Ich will Dinge gesamtheitlich betrachten und Veränderungen, die sich daraus ergeben, möglichst praxisnah umsetzen. Mhm.
Und du bist ja bei der GISA, wann hast du angefangen, so circa?
Also ich habe als Praktikant im September 2006 angefangen und also jetzt dieses Jahr im September werden es dann 20 Jahre, die ich bei der GISA bin. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer.
Ja, cool. Also eigentlich fast ein paar Monate länger als ich bei Lyndong bin. Okay. Aber natürlich schon.
Also habe ich dich zumindest da schon mal geschlagen.
Hast du mich da geschlagen, ja. Nee, aber total cool und ich denke auch, Giesa ist natürlich durch seine Positionierung als im Energiesektor in der öffentlichen Verwaltung, was ja auch in den letzten Jahren, bevor jetzt so das Thema Kritis und Energiewende und digitale Transformation auch in der öffentlichen Verwaltung hoch kam, waren es auch zwei Branchen, die auch in Deutschland so eher unter dem Radar geschwommen sind. Ne? Und ich meine, ihr wart da schon immer einer der führenden Dienstleister, auch einer der wenigen Dienstleister, die sich auch oft auf diese beiden Branchen fokussiert haben. Natürlich durch meine Arbeit bei Lündonk. Wir müssen uns ja mit den Lündonk-Listen viel mit dem Dienstleistungsmarkt beschäftigen. Kenne ich euch natürlich. Ihr wart ja auch lange Jahre Teil der Lündonk-Liste der führenden IT-Service-Unternehmen. Also euer Schwerpunkt ist ja im Bereich IT-Operations, Managed Services. Auch das kannst du sicherlich besser als ich. Nimm uns doch mal mit auf die Reise, Historie der Giesa. Wie lange gibt es euch? Wie kam das auch mit dieser Fokussierung auf den Energiesektor? Ich glaube, es hat schon irgendwie was mit einer Ausgründung zu tun.
Genau.
Wie kam dann der Switch zu der öffentlichen Verwaltung? Wahrscheinlich auch ähnliche Ausschreibungsthemen, würde ich mal vermuten, aber vielleicht fängst du da mal mit an.
Also sehr gerne, ich versuche das mal. Also wie du schon gesagt hast, 1993 ist die Giesa gegründet worden. Das war eine Ausgründung der IT-Abteilung der MEAG. Das war die Energieversorgung mehr oder weniger in Halle. War auch eine Beteiligung von Stadtwerken, von der Energieversorgung Westsachsen und der Gasversorgung Sachsen-Anhalt. Und so sind wir entstanden vor wirklich weit, weit über 30 Jahren und waren dann letztendlich eine eigene IT-Abteilung eines großen Energieversorgers. Und da sind wir dann mehr oder weniger auch die ersten Jahre unterwegs gewesen, mehr oder weniger als interner Dienstleister. Wir haben einen Hauptsitz in Halle-Saale schon von Anfang an. In dem Gebäude, wo wir heute hier sitzen, sind wir auch hergezogen. Also wir sitzen auch wirklich seit 93 hier in diesem Standort hier in Halle. Vielleicht ein paar Meilensteine aus unserer Unternehmensgeschichte. 1997, das war so ein Schlüsseljahr in der Giesa. Da sind wir als SAP-Kompetenzcenter zertifiziert worden. Und das war mehr oder weniger so ein bisschen der Anlass, wo wir gesagt haben, das, was wir intern können, können wir auch mal extern versuchen. Und wir hatten dann einen unserer ersten Kunden, an die ich mich nicht erinnern kann, weil da war ich noch nicht da, was mir berichtet wurde, in Braunschweig. Da haben wir damals bei der BS Energy SAP eingeführt, gemeinsam mit der Kronos. Und das war so ein großes Schlüsselprojekt für eine Giesa, wo wir erstens viele Prozesse und neue Situationen kennengelernt haben und auch mit Kronos jemanden an unserer Seite hatten, der das Projekt halt auch geführt hatte, wo wir viel gelernt haben. 2004 war auch nochmal ein entscheidendes Jahr, da hat die Envia damals ihre IT-Abteilung ausgelagert. Mhm. Dadurch wurde aus Envia NVIDIA durch diese
Die RWE-Tochter?
Genau, die RWE-Tochter. Mittlerweile ist NVIDIA ja eine E.ON-Tochter. Das hat sich sozusagen dann auch in den letzten Jahren so ergeben. Und die haben damals wirklich ihre IT-Mitarbeiter ausgelagert. Und da haben wir wirklich nochmal einen Sprung gemacht. Das waren, glaube ich, weit über 70 Mitarbeiter, die damals zu uns gekommen sind. Und damit hatten wir nicht nur die MEAG damals als Energieversorgungskunden, sondern auch die Envia. Und damit war mehr oder weniger klar, dass wir in der Branche zu Hause sind. Und mit den Erfahrungen, die wir dann bei unseren beiden großen Kunden sammeln konnten und dann einem großen Kunden sammeln konnten, haben wir dann leitere Kunden im Bereich der Energiewirtschaft gewinnen können.
Ja, und es gibt ja auch Stabilität. Ne? Also ich vermute mal, ihr habt ja auch sicherlich einen signifikanten Teil eures Umsatzes, haben wir dann auch dann die Geschäfte auch beigetragen. Und es gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit auch für die Geschäftsentwicklung.
Es ist nach wie vor so. Also wir machen roundabout 2/3, manchmal sogar ein bisschen mehr. Das hängt stark von den Projekten, in welcher Branche gerade größere Projekte sind, hängt es nach wie vor davon ab. Und wir haben wirklich in der Energieversorgungswirtschaft wie vor die größte Reputation, machen den größten Umsatz. Und NVIDIA ist nach wie vor unser größter und wichtigster Kunde. Auch bei E.ON haben wir mittlerweile gutes Geschäft. Also da haben wir auf Basis dessen, dass wir 2016 bundesweit das erste Unternehmen war, was mit der Smart Meter Gateway Administration nach der TA06 zertifiziert sind, wirklich einen Meilenstein gehabt. Und mittlerweile sind wir der Dienstleister im Bereich des Smart Meter der E.ON. Es gab neulich, glaube ich, einen Post von der E.ON, dass die mittlerweile 1 Million intelligente Messsysteme ausgerollt haben. Das Thema SAP, ich habe es vorhin gesagt, war 97 so ein Meilenstein. Auch da haben wir es geschafft, 2019 die Stadtwerke Pforzheim in das S4HANA zu bringen. Da waren wir auch mit einer der Ersten, nicht der Erste, sondern einer der Ersten. Also auch da sind wir gewachsen durch unsere Expertise und wir haben einfach eine regionale Verwurzung und haben starke und langjährige Partnerschaften. Also du hast es vorhin gesagt, mit Lünedong verbindet uns ja auch immer schon eine lange Geschichte und das zieht sich mehr oder weniger durch die gesamte Geschichte der Giesa hindurch, dass wir die Kunden, und komme ich nochmal zurück zum Beispiel BS Energy, Die sind nach wie vor Kunde bei uns im Bereich des Cloud-Betriebes.
Und ich glaube, spannend ist bei euch ja nicht auch, das hat man im IT-Service-Markt auch nicht allzu oft, dass man sowohl im Bereich der IT-Operations ein sehr ausgeprägtes Portfolio hat, also Betrieb von IT-Services, aber auf der anderen Seite auch, du hast es gerade schon mit S/4HANA so ein bisschen angedeutet, auch eine enorme Prozesskompetenz. Also sieht man auch in eurem Geschäftsbericht. Consulting ist auch jetzt mal im letzten Geschäftsjahr massiv gewachsen.
Ja.
Und auch aus dieser SAP-Historie, die du gerade ja beschrieben hast, bedarf es ja auch einer sehr starken Prozesssicht, also auf die Prozesse, ne? Weil du bildest ja im Grunde ja mit dem ERP auch die Geschäftsprozesse ab.
Genau, so ist also, das. Also wir versuchen immer, letztendlich sind wir gekommen, um zu bleiben, ne? Also wir versuchen wirklich Kunden zu gewinnen, mit denen wir wirklich so eine langjährige Partnerschaft entstehen lassen können. Also wenn wir uns entscheiden müssen zwischen einem reinen Projekt und einem anschließenden Betrieb, dann ist die Entscheidung relativ klar für uns. Wir versuchen wirklich auch, und das ist eine große Stärke der GISA, sich in die Kundenprozesse reinzudenken und nicht nur in die Kundenprozesse, sondern auch in diese Menschen und in diese Unternehmungen und letztendlich dort über viele Jahre eine Partnerschaft entstehen zu lassen. Und dann kommen wir genau, wie du gesagt hast, in dieses Verständnis rein. Und das ist nicht nur die Technologie und nicht die Regulatorik, sondern meistens sind auch in den Stadtwerken Energieversorgungsunternehmen eigene Strukturen und die wirken auch ein bisschen anders dann als in anderen Stadtwerken. Und das zu verstehen, das ist oftmals der Schlüssel. Und dann können wir auch unsere gesamte Bandbreite, die wir im Portfolio haben, dem Unternehmen präsentieren und dann entwickelt sich genau sowas.
Du bist natürlich bei so einem Unternehmen, kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, aber du bist natürlich in der Energiebranche, bei den großen Utilities oder auch bei den Stadtwerken, bist du natürlich eigentlich mit der IT relativ nah eigentlich an der Operational Technology. Du bist ja sehr nah eigentlich an den Geschäftsprozessen, was bei einem Industrieunternehmen die Produktion wäre. Und da brauchst du natürlich schon auch im IT-Betrieb ganz andere Skills, weil du gerade auch das Thema Smart Meter gesagt hast, ne?
Ja.
So, also IT ist ja in einem Energieunternehmen ja nicht rein Digital Workplace, nicht nur, sondern es ist ja sehr, sehr nah eigentlich am Geschäftsmodell, ja. in der Produktion, in der Abrechnung.
Genau, also wir unterscheiden immer zwischen Büro-IT und Prozess-IT so ein bisschen.
Klar.
Und genau dort sind
aber die Anteil ist relativ hoch, ne, von der
absolut, ne, also das ist aber letztendlich aufgrund unserer Geschichte so ein bisschen entstanden. Also da wir ja erstens davon profitiert haben, dass wir Leute aus Unternehmen, die IT-Abteilung ja mal waren, zu uns zur GISA geholt haben und dann letztendlich auch die Leute, andere Leute wieder ausgebildet haben, ist genau sowas entstanden. Und das, sag mal so, wenn wir irgendwo hinkommen, wir kennen, glaube ich, den Energiemarkt wirklich schon ziemlich lange. Die ganzen regulatorischen Anforderungen, die es immer zum 1.4., 1.10. gibt, sind wir immer mittendrin statt nur dabei. Und von daher müssen wir das auch verstehen, dieses Geschäft, und können dann letztendlich auch die Expertise einbringen.
Mhm. Alles klar. Cool. Dann lass uns mal nochmal über euer Geschäftsjahr reden. Du hast dich jetzt wissen wir, was die GISA macht.
Ja, sehr gut.
Ihr hattet im letzten Jahr, was mich aus der Marktanalystenperspektive schon etwas überrascht hat, ein Rekordjahr gehabt. Also einige hatten auch ein Rekordjahr, aber 20% in einem Geschäftsjahr. Ich glaube, ihr habt 25 Geschäftsjahr, aber auch das Jahr 24, auch das Jahr 25 war jetzt sicherlich konjunkturell jetzt nicht unbedingt das schon ein sehr schwieriges Jahr, herausforderndes Jahr für die Mehrheit der IT-Dienstleister in Deutschland. Ihr seid fast um 20% gewachsen, sogar ein bisschen stärker als 20%. Ich glaube, von 112 auf 137.
Das ist schon nicht selbstverständlich. Und wie du schon gesagt hast, es resultiert ein bisschen aus dem Consulting. Da wissen wir immer nicht ganz genau, was so passiert und wie erfolgreich man sich dann auch in einer Wettbewerbssituation durchsetzen kann. Und das haben wir aber auch dieses Jahr wieder gut hinbekommen, gemeinsam mit den Kollegen, auch mit unseren Partnern. Und das sind einfach Themen, und da muss man mal so fair sein, da hilft uns natürlich auch eine SAP, die letztendlich ja auch viele Projekte erzwingt mit dieser
S/4HANA. Die S/4HANA-Welle ein bisschen.
Und die S/4-Utilities-Welle. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer Projekte aus der Regulatorik raus, die dann oftmals sehr komplex werden. Und dadurch, dass wir da gerade bei unseren Bestandskunden in so einer tiefen Expertise drinne sind, werden wir dann auch oft und häufiger hinzugezogen. Und im Rahmen dessen werden wir halt auch gerne in Projekten, auch in anderen Projekten, als Subdienstleister mit dazugezogen. Und das sind immer die Dinge, wo viel passiert. Und auch im Bereich Managed Cloud und AMS, wo ja unser Schwerpunkt drauf liegt, auch da sind wir mehr gewachsen, beziehungsweise konnten da auch weitere Leistungen bei Kunden platzieren. Und von daher ist das Jahr dieses Jahr wirklich so das erfolgreichste unserer über 30 Jahre Firmengeschichte.
Okay, cool. Also wie es weil mal nachgefragt, wie skaliert ihr dann Consulting? Wenn ich es auch richtig jetzt gelesen habe, habt ihr euren Consulting-Anteil verdoppelt. Das geschieht ja dann auch über Menschen, über Berater logischerweise. Kannst natürlich einen Berater nur maximal 100% fakturieren, ja, die Arbeitstage. Ja. Das heißt, angespannter Arbeitsmarkt vielleicht auch, ja, also gerade in solchen Prozessthemen, also die S/4HANA-Welle läuft ja durchaus am Markt auch rund. SAP-Prozessexperten sind gefragt. Scheint aber euch ja relativ gut zu gelingen, auch nicht nur im Sales, sondern auch im Recruiting.
Ja, also.
Oder war vorher die Auslastung so schlecht,
dass ihr? Nein, das hätte ja nicht gepasst, weil das Jahr davor war auch gut. Also wir haben logischerweise versucht, uns wirklich da auch sinnvoll an den einzelnen anderen Stellen zu verstärken. Wir haben auch ein bisschen, das muss man auch sagen, versucht zu automatisieren, ne? Also, dass wir auch Arbeitskräfte, die aktuell vielleicht in der Anwendungsbetreuung tätig waren, vielleicht auch
zu reskillen, ja.
Genau. Also das ist ein Punkt. Und wir haben natürlich auch ein Partnernetzwerk, mit denen wir versuchen, viel zu machen, mit dem unterschiedlichen Schwerpunkt. Okay. Und darüber können wir so ein Stückchen skalieren. Das scheint uns ganz gut geglückt zu sein in den letzten beiden Jahren. Mal gucken, ob es uns das im nächsten Geschäft so wieder so gelingt. Aber wir haben auch das Thema, dass wir weiter im Consulting wachsen wollen und letztendlich auch der Markt dafür da ist, weitere Projekte in diesem Umfang, wie wir es auch dieses Jahr hatten, umsetzen zu können.
Du hast gerade so ein bisschen gesagt, wenn ich es richtig in einem Nebensatz mitbekommen habe, zwei Drittel ungefähr Energiesektor, zumindest die ganz großen Kunden im Energiesektor. Das heißt dann, ein Drittel des Geschäfts verteilt sich dann auf die öffentliche Verwaltung und auf die Hochschulen.
Genau, richtig, ja. Genau, so ist das.
Und der größere Teil von dem ein Drittel ist dann öffentliche Verwaltung.
Richtig, genau. Also ja. Muss von der Reihenfolge wirklich sagen, Energieversorgung ist das, wo wir am meisten Umsatz mit machen. Dann kommt letztendlich der Bereich Public und dann kommt das Thema Hochschule, Higher Education Research. Das ist ein großer Wachstumsmarkt für uns. Ich würde
sagen, müsste eigentlich der Bereich sein mit der meisten Dynamik, ne?
Genau, also da ist es gerade so, also da sind ganz, ganz viele SAP-Projekte. Wir sind aber mittlerweile auch dabei, dass wir versuchen, die Kernprozesse dort reinzukommen, also in das ganze Thema Fördermittelmanagement. Und da haben wir auch dieses Jahr den ersten Auftrag in dem Umfeld gewonnen. Und das ist, glaube ich, nochmal der nächste Schritt im Bereich Higher Education, wo wir Stand heute sehr im SAP den Fokus hatten, auch wirklich in diese Kernprozesse reinzugehen. Das ist uns in den anderen Branchen schon ein bisschen eher gelungen. Im Bereich Utilities historisch gesehen, ne? Also da gibt es, glaube ich, wenige Prozesse, die wir nicht kennen. Wir kennen nicht jede Softwarelösung. Aber wir kennen letztendlich die Abläufe, wir kennen die Regulatorik dahinter, wir kennen Anwendungen, wie andere Unternehmen das machen, und dann ist die Software manchmal für uns ein Stückchen egal.
Mhm. Mhm. Okay, cool. Sehr gut. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja auch über den Markt sprechen.
Ja.
Und auch über eure Kunden. Dann lasst uns doch mal jetzt mal drüber sprechen. Jetzt haben wir über euch gesprochen. Was sind dann so jetzt gerne auch mal aufteilen zwischen öffentlichen Sektor, inklusive Hochschulen und auch Energiesektor? Was sind denn gerade die Themen, die eure Kunden gerade explizit auch umtreiben, wo ihr auch angefragt werdet, wo du auch merkst, das sind quasi auch so die Fokusthemen, mit denen sich so die nächsten Jahre beschäftigen werden. Mal jenseits von S/4HANA, glaube ich, das haben wir jetzt schon abgeräumt. Die Welle ist ja auch jetzt 27, spätestens 30 auch zu Ende, und danach, ne, werden ja auch andere Themen kommen.
Also ich glaube, die beiden Branchen, wenn wir mal uns auf die jetzt konzentrieren wollen, die sind für uns als GISA dahingehend so extrem wichtig, weil die Digitalisierung dort kein kurzfristiger Trend ist, sondern er wird sich fortsetzen. Es besteht ein echter Handlungsdruck. Ne?
Auch müssen.
Also, und da unterscheiden sich die Branchen schon ein bisschen, weil die Energieversorgung da, glaube ich, vielleicht ein Schrittchen weiter vorne ist, weil gerade jeder weiß es aus seinem Umfeld, wie man letztendlich auch im Bereich von Public jetzt einen Personalausweis beantragt, beziehungsweise auch einen Führerschein. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Handlungsbedarf. Und von daher ist das für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man dort versucht, die Branchen zu verstehen. Und da gibt's wirklich noch viele Dinge, die da passieren können. Ich habe gesagt, in der Energiewirtschaft ist es wirklich so, dass da zum 1.4., 1.10. immer regulatorische Änderungen kommen, weil man einfach sich in diesem globalen Markt mittlerweile auch bewegt und auch im regionalen Markt bewegt, und von daher müssen sich dort auch Themen ändern, ne? Und dieses klassische Energiedreieck zwischen Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz verschiebt sich gerade so ein bisschen, ne? Das gesamte Energiesystem von der Erzeugung über die Grenze bis zur Nutzung muss digital vernetzt und gedacht werden. Also wir merken es jetzt, wir haben uns vorhin unterhalten über Elektromobilität.
Ja.
Ja, auch da möchten wir es einfach, dass wir es nutzen können. Ja, und das ist einfach dieser Spannungsfeld, dass wir dezentrale Energieversorgung, dass die mehr und mehr entsteht. Es werden Windparks, es werden Solaranlagen in Betrieb genommen. Und das ist, glaube ich, nochmal neben den ganzen Themen, die man auch in dem Gesamtmarkt zu tun hat, so kleinere Themen, die Energieversorgungsunternehmen sich stellen. Und im Bereich,
das Thema Netzsteuerung ist ein spannendes Thema, ne? Also man sehen wir gerade auch mit dem Thema Einspeisung von Windkraft, aber auch unabhängig davon, das Thema Netzsteuerung ist natürlich fast 100% IT-bar basiert, plus auch dann Artificial Intelligence, wo wir nachher nochmal drüber reden. Genau. Aber es ist ja natürlich ein extrem kritisches Thema, gerade in der aktuellen geopolitischen
Situation. Richtig, also ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also wir wollen halt versuchen, wirklich auch an der einen oder anderen Stelle autark zu sein. Das merkt man auch. Wir wollen dann, wenn die Energie entsteht, dann müssen wir sie nutzen. Dann ist aber meistens der Bedarf nicht ganz so groß der Schlüssel wird das Thema Speicher sein, wie wir damit umgehen. Und das sind alles Themen, mit denen sich ein Energieversorgungsunternehmen beschäftigen muss und letztendlich auch die Netzgesellschaften, weil sie letztendlich auch das Thema Netzstabilität im Fokus haben. Und wie gesagt, es muss alles miteinander verknüpft werden. Und früher gab es halt den Energieversorger, den Lieferanten, da gab es die Netzgesellschaften, jetzt gibt es den Messstellenbetreiber. Und diese drei unterschiedlichen Marktrollen müssen sehr, sehr stark miteinander interagieren. Und das wird letztendlich auch das sein, was da der Schlüssel ist. Und du hast vorhin gesagt, es funktioniert halt mit IT sehr viel, ne? Und dieses Vernetzen und die Dynamik, die es da vielleicht auch noch braucht, die kann heute noch nicht abgebildet werden oder befinden uns noch an den Anfängen, ne? Und das ist, glaube ich, das, warum es so gut ist, diese Branche, dass wir dort auch beheimatet sind, weil da wird mir ein Blick in die Zukunft auch nicht bange, weil die Anforderungen sind da und es gibt vielleicht auch noch Anforderungen, die wir heute noch gar nicht kennen oder die Ideen, die dann gemeinsam in den Gesprächen entstehen und da müssen wir versuchen, Antworten zu haben, ne? Und das sind, glaube ich, Themen, die sehr wichtig sind, ne?
Ja.
Im Bereich Public ist es noch ein bisschen anders. Ich habe es ja vorhin gesagt, nach meiner persönlichen Einschätzung sind die noch ein bisschen hinterher, weil sie es einfach an der einen oder anderen Stelle nicht wussten bzw. mussten. Und die Transformation ist dort noch aufgrund von den gesetzlichen Rahmenbedingungen eine andere gewesen. Und das Bewusstsein, dass dort die Digitalisierung notwendig ist und die Grundlage für die Effizienz, Qualität und Leistungsfähigkeit für die moderne Verwaltung im Vordergrund steht, die ist auf jeden Fall da. Und ja. Wir beobachten es jetzt gerade auch in den Gesprächen, die wir mit Kommunen führen, mit Städten führen. Die Ideen sind da und letztendlich scheitert es oftmals noch an der Geschwindigkeit und an den regulatorischen Anforderungen.
Wenn der Föderalismus nicht wäre, ne? Also er ist ja gut, ne? Aber manche Stellen fragt man sich schon.
Er hat Vor- und Nachteile, ne? Und die angespannte Haushaltssituation, das ist auch wie gerade so eine Kommune auch tickt, ne? Also sie haben einen Haushaltsplan, da müssen sie meistens auch vieles schon im Vorfeld geplant haben. Das schränkt natürlich ein bisschen ein oder man hat halt gut geplant und dann kann man Dinge tun, aber die Anforderungen sind so dynamisch, gerade auch die, wenn man bei Städten bleiben, die haben ja als ihre Kunden sind ja die Bürger, ne? Und die haben klare Anforderungen mit einem unterschiedlichen Fokus und das alles so in diesen Spagat hinzubekommen,
total schwer.
Zwischen Föderalismus, Haushaltsdefizit, Haushaltsetat und Ausschreibung, das ist, glaube ich, genau der spannende Punkt im Bereich Public.
Ja, ich glaube, ein anderer Spagat ist auch das Thema zwischen Geschwindigkeit, Regulatorik und Souveränität. Auch darüber müssen wir heute reden. hab gerade versucht, jeweils den Bogen zur nächsten Frage zu bekommen. Nein, aber das Thema digitale Souveränität bestimmt neben Artificial Intelligence ja die IT-Agenda oder nicht nur die IT-Agenda, sondern im Grunde ja auch die Haftung auch von Vorständen, wenn wir auch über über Resilienz und Security sprechen. Wir nehmen am Markt tatsächlich eine sehr angespannte Situation wahr, ne? Also alle Kunden beschäftigen sich damit, vielleicht weniger oder weniger mit Blick auf Datensicherheit, sondern eher auf das Thema Killswitch. Das ist natürlich immer ein Bedrohungsszenario, weil man ja nie weiß, auf welche Idee jemand kommt. Wir hatten ja schon das Grönland-Szenario, wo es natürlich schon auch sein kann, dass einer der Hyperscaler mal, ne, gewisse Ankündigungen gemacht und dann stehen wir hier schon relativ blank da. Also der Punkt, und wir haben auch natürlich das Thema auch zu Lizenzabhängigkeiten, auch zu Abhängigkeiten zu gewissen Vendoren und denke gerade für die Kritis-Industrie, aber natürlich auch für die öffentliche Verwaltung, aber ich glaube gerade auch für Kritis ist natürlich schon auch eine Herausforderung, was du gerade gesagt hast, einerseits sich IT-seitig zu modernisieren, das Ganze auch dann mit Technologien, die am Markt sind, die kommen in der Regel nicht aus Europa.
Das ist
so. Und gleichzeitig aber auch so diesen Souveränitätsswitch zu bekommen. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch bei euch auch einerseits ein Beratungsthema. Auf der einen Seite kannst du vielleicht noch was zu sagen, aber auf der anderen Seite auch, nochmal deine Frage auch mit Blick auf die Branchen. Was sind da so die besonderen Anforderungen
Jetzt bezogen auf Kritis oder auf, bezogen auf die Digitalisierungsthemen?
Bezogen auf die Relevanz von digitaler Souveränität einmal im Energiesektor und einmal in der öffentlichen Verwaltung. Und wie geht ihr damit um? Bezug auf IT-Modernisierung, Einführung von neuen Technologien?
Also das ist genau dieser Spagat, den du gesagt hast. Ne? Einerseits haben wir gerade von den großen Herstellern, die dort echten Vorsprung haben, sehr stark partizipiert. Und mittlerweile ist das Thema digitale Souveränität kein Schlagwort mehr, sondern es ist auch eine Haltung vieler unserer Kunden. Ne? Und das ist eine Herausforderung. Und das in diesem Spagat mit diesen ganzen Kritis-Anwendungen ist es natürlich ein essentieller Baustein, wie wir damit umgehen. Und ne, also da gibt es diverse Anforderungen, die da neu kommen. Es gibt die geopolitische Lage, du hast es vorhin gesagt gehabt, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch unterschiedlich bewertet wird. Wir merken es ja jetzt auch wieder. Und von daher ist der Bedarf, den die Branchen dort haben hinsichtlich Souveränität schon gestiegen. Ne? Und in der Energieversorgungswirtschaft ist es so, dass dort eine sehr, sehr starke Cloudifizierung stattgefunden hat. Gerade im Thema Büro-IT, was wir vorhin hatten, ist das mittlerweile dort auch wirklich gängige Praxis. In der Public-Welt ist das noch nicht so der Fall. Da guckt man eher so auf das Thema Open Source. Und was wir jetzt gerade so ein bisschen beobachten, dass so technologische Souveränität, das ist das eine Punkt, da geht es wirklich darum, bei wie bin ich abhängig von einzelnen Herstellern, wie sind Lizenzmodelle aus, dann gibt es operative Souveränität, was ist eigentlich die Kontrolle, Betrieb, Zugriffe und Sicherheitsmechanismen und dann kommt natürlich immer der Punkt hinzu, wie ist der Rechtsraum, in dem ich mich bewege? Ja. Also was darf ich und was darf ich nicht? Und wie sieht's mit dem Thema Datenschutz und Datenhoheit aus? Ne? Und im Bereich Public ist der, wissen wir ja auch selber, sehr, sehr hoch. Das heißt nicht, dass der Energiewirtschaft der Bedarf nicht so hoch ist, aber ist dort ein Stückchen ein anderer, weil man Dinge auch voneinander ein bisschen trennen kann. Beide Branchen verbindet der Wunsch und die Abhängigkeiten, die es da gibt, bewusst zu managen. Also erstmal das Bewusstsein zu haben, ne, und das dann letztendlich auch zu managen. Genau in diesem Spagat. Und die digitale Souveränität heißt nicht immer auf moderne Technologien zu verzichten, sondern diese Entscheidung zu treffen und Optionen offen zu halten. Und genau das versuchen wir bei unseren Kunden. Es gibt nicht das eine Paket, sondern wir reden mit unseren Kunden und fragen, wo ist denn dein konkreter Bedarf? Wo stehst du denn an welcher Stelle? Und versuchen dann zu beraten, mit welchen Punkten vielleicht auch andere vergleichbare Unternehmen sich aktuell beschäftigen und sich einfach die Frage stellen, wie autark möchte ich sein? Wie souverän kann ich sein? Wie souverän muss ich heute sein? Oder vielleicht auch in Zukunft. Und ich glaube, das ist genau das, wo gerade in den nächsten Jahren noch so ein bisschen was passieren wird. Aufgrund, wie du es vorhin gesagt hast, diese geopolitische Lage, die strahlt ja. Und das schätzen Unternehmen regelmäßig ein. Also wir haben dort auch Kontakt mit Unternehmen, die Stand heute eine sehr starke Cloud-Strategie verfolgen. Aber wo man sich im Bereich des Managements schon damit beschäftigt, wie könnte vielleicht ein Plan B aussehen? Und vielleicht gibt es immer ein Szenario, zumindest für einzelne Kritis-Anwendung, wo man vielleicht die Uhr wieder zurückdrehen muss.
Ja, also mindestens mal das Thema Multicloud quasi über eine europäische Lösung als Backup ist ja sicherlich etwas, was man, also wo man auch hinkommen muss. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, natürlich die Hyperscaler auch bestimmt 15 Jahre Innovationsvorsprung.
Ne? Also richtig. Das natürlich nochmal eine Weile. Und das zu nutzen, ne? Also wir wollen ja alle nutzen, wir wollen davon profitieren. Und man, also jeder merkt ja, wenn er damit arbeitet, wie annehmlich das ist. Ne?
Und also bei euch sehe ich eigentlich zwei Sachen. Also jetzt ohne Werbung, sondern wirklich jetzt mal so als extern. Also ich meine, ihr habt im Grunde etwas, ihr habt ein Asset, was irgendwie noch vor 5 Jahren eigentlich nicht unbedingt oder was eher als Risiko gesehen wurde im IT-Service-Markt, eigene Rechenzentren.
Genau.
Das war lange Zeit in der Software-Service-Welt gesagt, braucht man eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr, ja, weil man ja nur von Hyperscalern bezieht. Jetzt sind eigene Rechenzentren durchaus ein Asset. Aber da kann ich im Grunde operative Resilienz, da kann ich zumindest mal meine Public Clouds betreiben oder virtualisierte On-Premise Instanzen, was ja auch schon nah an eine Private Cloud kommt. Und ich glaube, es reicht sogar auch für so Bereiche wie den öffentlichen Sektor auch aus an Skalierung und Performance. Und auf der anderen Seite seid ihr ja auch in dem NTT-Konzern eingebettet, ne, die natürlich ja auch im Bereich Cloud aus Japan heraus ja jetzt auch als durchaus als sehr innovatives Unternehmen gelten, ne, und sich ja auch als Konzern auch das Thema Souveränität und Innovation, also auch Forschung im Bereich Artificial Intelligence, Cloud, haben ja auch eine eigene Cloud,
ne? Genau.
Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so erzählen, wie ihr quasi auch als Gießer vom Portfolio her jetzt hier im Bereich IT Operations aufgestellt seid, was so die Benefits sind und wie ihr auch vielleicht auch in dem globalen Kontext auch mit der NTT Data, was da auch eure Kunden von haben können.
Also genau, also die NTT Data Business Solution ist ja unsere Gesellschaft, und du hast es vorhin gesagt, mit 51%, damit sind wir sehr, sehr froh. Die haben uns einfach auch geholfen, unser Geschäft zu verstehen und haben uns damals auch die Möglichkeit gegeben, in die einzelnen Sachen mehr zu investieren. Und sie haben sich ganz klar auch zu einer GISA bekannt, was Bereich Public and Utilities angeht und Higher Education. Und vor dem Hintergrund ist es für uns sehr gut, weil wir einfach von diesem großen Netzwerk profitieren, ne? Also wir haben die regionale Karte, die wir als GISA immer spielen können in den Branchen, aber wir haben mit dem gesamten NTT-Konzern die Kompetenz und die Skalierungskraft, die wir ganz bewusst dort nutzen, wo wir sie einen Mehrwert für unsere Kunden stiften. Also es ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir sind immer die NTT, das macht letztendlich auch keinen Sinn, gerade im Bereich Public und Utilities, ist es. Bei den kleineren wollen die meistens einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, der nahbar ist und der genau dieses eigene Asset hat, dieses Rechenzentrum. Aber wir haben eine Möglichkeit, dort zu skalieren. Und ich habe vorhin gesagt, wir versuchen uns auch da zu automatisieren und letztendlich auch nicht nur Prozesse und Abläufe, sondern wir nutzen letztendlich auch die Ressourcen, die dort im Konzern zur Verfügung stehen. Also die haben letztendlich auch in der EU weitere Fachkräfte, auf die wir zurückgreifen können.
Das ist so natürlich auch das Thema so Einbettung von von KI in das IT Service Management, ne? IT Monitoring, Performance Steuerung, Security Monitoring, Anomalieerkennung, sind natürlich auch Themen, die natürlich in diesen Kritis-Sektoren natürlich auch extrem auf das Thema Regulatorik auch einzahlen, ne?
Genau, also da profitieren wir ganz stark aus dem Netzwerk. Die NTT ist ja auch einer der führenden IT-Dienste aus dem Bereich Security. Ja. Auch da gibt es ein Netzwerk, und gerade das Security-Netzwerk, das ist ein sehr spezielles, da müsste ich mit den Kollegen sprechen, weil die
das schaffen wir
halt
auch nicht mehr.
Das schaffen wir gar nicht mehr heute. Die sagen halt, sie profitieren, also da gibt's natürlich eine Wettbewerbssituation bei den Dienstleistern, aber es gibt auch ein Netzwerk, und davon profitiert letztendlich auch die gesamten Branchen, und nicht nur die Branche, sondern auch Deutschland, weil man doch wirklich branchenübergreifend, IT-Dienstleister übergreifend sich darüber austauscht, und wenn irgendwo ein Angriff ist, dann hilft man sich gegenseitig. Also da gibt's genügend Plattformen. Ja. Und du hast vorhin nochmal gesagt, das Rechenzentrum, ja, es war wirklich in der Zeit mal früher so, dass man gedacht hat, Mensch, gerade die AWS, Azure, Google, Oracle und wie sie alle heißen, drängen natürlich im Markt, und es funktioniert halt alles sehr, sehr großartig, das muss man fairerweise mal sagen. Und von daher ist es nach wie vor jetzt auch in der heutigen Zeit ein wirklich ein gutes Asset. Und ich beobachte da bei unseren Kunden, dass es gar nicht mehr um die Entscheidung für oder ein bestimmtes Cloud-Szenario geht, sondern es geht darum, wie mache ich das Beste aus beiden Welten, ne? Und wie kann ich es letztendlich auch für mich nutzen, ne? Und
am Ende sind es ja immer hybride Modelle.
Es sind hybride Modelle, genau. Ja. Und ich habe schon gesagt, das Thema mit diesem ganzen Smart Meter Gateway Thema, das läuft halt bei uns im Rechenzentrum. Es ist eine Kritis-Anwendung, und die wird vielleicht auch viele Jahre noch diesen Bestand haben, ne? Im Bereich Public wird es vielleicht auch so sein, dass einzelne Systeme weiterhin in einer Private Cloud liegen müssen und liegen sollten. Und das ist letztendlich das Asset, was wir haben, wo wir gerade wirklich Nutzen und Mehrwert stiften können und versuchen, da Themen letztendlich auch zu hosten. Wir haben ein Beispiel vielleicht mal. Wir haben die Bildungsmanagement-Plattform des Bildungsministeriums bei uns im Rechenzentrum in einem Kubernetes-Cluster. Und das war wirklich auch expliziter Wunsch, das in eine Private Cloud zu schieben und nicht in eine Public Cloud. Und so wird es vielleicht weitere Anwendungen geben oder Systeme geben, die tendenziell eher, einen höheren Sicherheitsbedarf haben. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass auch
bei Daten zum Beispiel, ne? Bei genau. Genügend Geschäftsdaten.
Und es gibt manche Softwarelösungen, das gehört auch der Fairness aber dazu, die sind heute noch gar nicht Cloud-ready. Ne? Also die müssen auch noch in anderen Welten betrieben werden. Und das ist letztendlich auch das Thema, wo wir uns als GISA bewegen und auch vielleicht so Szenarien machen, dass man sagt, vielleicht ist am Anfang auch eine Private Cloud erstmal ein Szenario, und wir überlegen gemeinsam mit dem Kunden, wie vielleicht eine Public Cloud oder wie Teile einer Public Cloud aussehen könnten, wie vielleicht auch Qualitätssysteme in einer Cloud stehen und das Produktivsystem weiter bei unserem Rechenzentrum, um die skalierbar und dieses Managen dieser ganzen Cloud-Ressourcen optimal zu gestalten. Und das letztendlich stellen wir auch immer wieder fest bei Kunden, dass da ein Bedarf ist. Und da haben wir natürlich eine große Expertise, um vielleicht Szenarien zu bewerten. Ne? Also eine Vor- und Nachteilsgeschichte, Chancen, Risiken, das ist, glaube ich, immer auch ein ganz guter Ansatzpunkt, um mit Kunden ins Gespräch zu kommen.
Und du hast ja vorhin ja auch gesagt, 1 Million Smart Meter, ich nehme mal hier mit Bewunderungs- Ausrufezeichen aufgeschrieben, in den eigenen Rechenzentren. Ne? Weil das ist jetzt auch, das hat ja schon extrem hohe Anforderungen. Einmal natürlich an Stabilität, natürlich an Sicherheit. Das ist ja ein Thema, ne? Also es sind ja auch Sachen, also Energieinfrastruktur ist ja auch eins der most hackable Angriffsziele, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also ich denke mal, ihr seid da vermutlich auch mit eurer Historie und Expertise sicherlich auch allein schon auch im Bereich Cybersecurity bestimmt schon ziemlich hoch, also schon sehr sicher, ne? Und werdet da sicherlich auch selber auch viel investieren müssen, damit eure Kunden euch ja auch ihre kritischen Geschäftsprozesse auch anvertrauen.
Genau.
Ne? Das ist ja natürlich so. Und das macht ihr auch als Managed Service, ne? Das ist ja quasi so auch euer zweiter Teil neben Consulting, also quasi den Betrieb der IT. Ich glaube, ihr seid mal als IT-Outsourcing mal gestartet, ne?
Genau.
Natürlich, was du gerade erzählt,
genau,
ne? Genau. Und jetzt sind es im Grunde dann Managed Services. Da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen drauf hinaus, jetzt im letzten Viertel des Gesprächs. Digitalisierungsdruck, Fachkräftemangel bei euren Kunden, demografischer Wandel, der dann auch auf das Thema Expertenmangel, ist vielleicht der bessere Begriff als Fachkräftemangel, drauf einzahlt. Regulatorische Themen, ne? Sehen wir zumindest am Markt, dass das Thema Managed Service sich verändert, ne? Was halt früher war es im Grunde eigentlich ein reiner Betrieb von IT-Prozessen. Du hast dich um die Security gekümmert oder um das IT-Service Management. Mittlerweile rückt doch das Thema Managed Service doch auch als Anforderungen an euch doch viel stärker auch an die Geschäftsprozesse. Du musst ja laufend auch immer, wenn wir über Smart Meter reden, neue Funktionen, neue Updates, machen, das ist ja dann auch etwas, was ja auch im Bereich Managed Service auch auf euch zukommt, ne?
Genau, also die Entwicklung, die nehmen wir schon sehr deutlich wahr, also auch über die letzten Jahre. Und jetzt bin ich persönlich nicht so doll davon überrascht, sondern so wie du gerade gesagt hast, ne, der Kostendruck ist ein Thema, das Fachkräftemangelthema und dieser anhaltende Digitalisierungszwang, ne? Und die wirken ja bei unseren Kunden gleichermaßen, ne? Mit einem unterschiedlichen Reifegrad. Und was sich aber geändert hat, war, früher ging es halt wirklich um klar definierte Outsourcing-Pakete. Ja, ne? Ja. Heute werden häufiger kleinere bis mittelgroße modulare Managed-Service-Bausteine abverlangt, ne? Weil man hat letztendlich Strukturen, man hat eine Idee, weil...
Und dann mehr lösungsorientiert.
Mehr lösungsorientiert, ja,
also
genau. Also das ist, die wollen letztendlich auch diesen grundlegenden Wandel in den Unternehmen hinsichtlich der IT-Modelle, die werden halt auch neu gedacht. Es gibt letztendlich auch diese Software-as-a-Service-Anbieter, zu denen wir auch zählen. Und was mehr und mehr jetzt auch da reinkommt, ist die KI-gestützten Funktionen. Und das in Kombination mit diesen unterschiedlichen Cloud-Plattformen, diese kompletten, komplexen Ökosysteme und die Unternehmen, die IT-Abteilung der Unternehmen, die IT-Verantwortlichen, die sind eher der Orchestrator des Ganzen. Also sie müssen gucken, wie puzzle ich mir das zusammen, ne? Und letztendlich muss man auch fairerweise mal sagen, in den Unternehmen, wo wir unterwegs sind, gibt es ja immer eine IT-Abteilung, Menschen, ja, die sich damit beschäftigen. Und die sind ja wieder Dienstleister für ihr Unternehmen, beziehungsweise dann auch für die Kunden, die hinten dran hängen. Und das zu denken in dieser Geschwindigkeit, in dieser Komplexität, das ist, glaube ich, schon so entscheidend. Und deshalb wird es genau, wie ich gerade gesagt habe, so kleine modulare Bausteine, die klar abgrenzbar sind, die aber auch zu den anderen Sachen passen. Also deshalb denken die dort die Modelle teilweise wirklich, wirklich neu.
Ja, und das heißt aber dann sicherlich dann auch in Richtung Delivery, Vertragsmodelle auch ein Stück weit auch sicherlich auch umzudenken, ne? Also wenn man jetzt mal über Lösungsorientierung oder über Outcome-based spricht, ne, ist es ja dann auch, sind ja auch häufig auch andere Vertragsmodelle, eher auch mal andere, eher auch in Richtung erfolgsabhängige Themen. Siehst du da auch bei euren Kunden schon eine gewisse Bewegung? Oder ist es eher noch, wo man sagt, also wir nehmen schon irgendwie wahr, dass es da sowas gibt, aber es dauert schon noch etwas, bis sich so in den Ausschreibungen so widerspiegelt? Also wie bekommst du am Markt schon wahr, dass man zumindest sehr häufig über das Thema Outcome-based diskutiert wird. Ich weiß nicht, wie das so in den im Energiesektor und in der öffentlichen Verwaltung ist. Ich würde mal vermuten, wenn ich deinen Blick sehe.
Also ich habe da keine klare Antwort. Das ist halt mannigfaltig, ne? Also erkennen wir mittlerweile, früher war ja wirklich, also mittlerweile sind teilweise auch Anfragen oder Ausschreibungen bei unseren Kunden so Pakete, ne? Wo man einfach auch wirklich sagt, man kauft wieder Leistungen, die sind klar beschrieben und man möchte das einfach, dass wir die End-to-End-Verantwortung übernehmen, ne? Also man möchte einfach diese Sachen, die man letztendlich einkauft, die möchte man gerne nutzen. Es ist aber vielleicht noch ein Trend, der noch sehr am Anfang steht, ne? Ja. Ich glaube schon, dass das in Zukunft zunehmen wird und dass gerade das Thema, wir hatten es ja auch vorhin, dieses Software as a Service, dass das hin zu agentenbasierter KI geht.
Da habt ihr auch eigene Lösungen, ne? Also ihr habt ja nur noch aus eurer IP heraus entwickelt, ihr auch eigene.
Richtig, ne? Genau. Auch aus dem Blickwinkel heraus der Souveränität müssen wir eigene Lösungen letztendlich auch da anbieten, ja. Und ich denke, dass gerade das Thema KI, das ist ja mehr oder weniger in aller Munde, ne? Und von daher wird es genau diese Kombination geben, dass dort auch andere Themen entstehen und dann ist nicht mehr alles messbar. Dann sind wir weg von Time Material, dann sind wir wirklich in Paketen, in denen letztendlich auch Kunden Sachen einkaufen. Und das nehmen wir schon wahr. Und es geht da wirklich gar nicht mehr an der einen oder anderen Stelle wirklich um Ticketabarbeitung, sondern es soll funktionieren. Die interne IT ist der strategische Eigentümer dieses Ganzen. Okay. Und wir als Gisa müssen gucken, dass der Betrieb, Security und die Skalierbarkeit sichergestellt ist. Und da wird es einzelne Pakete geben. Das beobachten wir schon. Und sei es im Bereich Consulting, sei es im Bereich Weiterentwicklung oder einfach auch Regelbetrieb. Und das ist schon ein Trend, den erkenne ich zumindest vereinzelt jetzt schon. Und wenn du das auch sagst, dass du das auch beobachtest, dann scheinen ja schon mal zwei Leute das Gleiche zu sehen. Also, und dann gucken wir mal, was draus wird.
Also auch die, also noch vor, also ich glaube, als wir hier uns auch hier nochmal hier bei der Gisa auch das ein oder andere Mal auch gesehen hatten, das war ja noch so vor den, schon auch ein paar Jahre her, aber da war der IT-Service-Markt schon noch so das, so ein bisschen so das kleine Stiefkind vom IT-Beratungs- und Systeme-Integrationsmarkt, ne, weil die große Musik spielt eigentlich im Brettgeschäft.
Ja, das ist diese DevOps-Modelle, ja. Die kommen jetzt, ne? Also man kann es gar nicht mehr so dolle voneinander trennen, genau. Ja.
Natürlich, mich hat's auch nicht groß überrascht, weil natürlich als, wenn man vom Markt drauf schaut, ist natürlich klar, wenn du einen Fokus auf Change hast, irgendwann müssen ja die gechangten Dinge ja auch mal betrieben werden, ne? Mhm. Also die Zeit der IT-Service-Provider kommt halt, ne? Und die sind aber jahrelang, wirklich eher sehr, sehr flat gewachsen, ja, wenn überhaupt. Und seit 4-5 Jahren sehen wir eigentlich, dass die IT-Service-Unternehmen, ne, die sich genau um diese Themen kümmern, also das Ops, also sich über das Ops in DevOps kümmern, dass die tatsächlich häufig sehr, sehr dynamischer unterwegs sind als die Unternehmen mit einem Beratungsfokus. Und deswegen ist es definitiv gerade ein total spannendes Marktsegment. Und gerade auch so diese Positionierung als Managed Service Provider, weil das ist sicherlich auch etwas, was auch natürlich zu Business Drives IT und IT Drives Business natürlich dann auch der Geschäftsmodell-Outcome ist, auch für euch. Ihr müsst natürlich auch in der Wertschöpfungskette nach oben steigen. Ne? Es geht natürlich nicht nur um den IT-Betrieb, IT-Stabilität ist im Grunde die Basis. Aber ihr müsst ja auch dafür sorgen, dass Innovationen auch IT-seitig auch unterstützt werden, ne? Dass Transformation passiert, dass Themen, die man dann wie AI mit AI zum Beispiel auch die Design, dass tatsächlich auch die Daten auch sicher und in vollständiger Form auch reinkommen. Ne? Das sind ja schon auch richtige Punkte und für euch sicherlich dann auch eine spannende Challenge, ne? Also da auch vom IT-Partner zum strategischen Partner zu entwickeln. Das ist mir nochmal so meine Frage, ne? Wie positioniert ihr euch und wo setzt ihr da auch die Fokusfelder, ne? Also quasi um ein strategischer Business Innovator, also,
ja, naja, wir versuchen halt viel zuzuhören und zu verstehen. Wir bringen ein bisschen was mit aufgrund der Erfahrung, aber es ist nicht mehr so, dass man sich Modelle im Elfenbeinturm angucken kann und sagen kann, jetzt gehe ich mal raus auf den Markt und versuche mal, das zu platzieren. Das funktioniert leider so in der Form nicht mehr, sondern wir müssen halt viel zuhören, viel verstehen. Die Geschwindigkeit ist wirklich ein Schlüssel. Und es ist letztendlich diese ganzen Anforderungen, mit denen wir konfrontiert wurden, das ist in der Regel kein Sprint, der irgendwann zu Ende ist, sondern es ist halt wirklich ein teilweise Langstreckenlauf oder eine Mittelstrecke. Ne? Und wenn eine Anforderung abgebildet ist, dann kommt schon wieder die nächste. Und wir versuchen uns so zu positionieren, dass wir mit dieser Branchenexpertise in den Branchen, wo wir unterwegs sind, letztendlich die Grundlage geschaffen haben. Und dann versuchen wir zu verstehen, wo der Kunde den größten Schmerz hat und wo wir einen Nutzen, Mehrwert stiften können. Und dann sitzen wir halt auch mit Kunden zusammen und lassen halt auch neue Sachen entstehen, die wir vielleicht so in der Form auch noch gar nicht hatten, um wirklich anhand der Modelle, die es letztendlich vielleicht auch gibt, ne, und flexibel auf das, was der Kunde hat, einzugehen. Das heißt nicht, dass wir eine Manufaktur sein wollen oder sind. Wir versuchen schon, Dinge so zu etablieren, dass die auch mehr oder weniger den Charakter bekommen, dass wir die auch woanders einsetzen können. Aber es ist nicht mehr dieses starre Modell, was man einmal irgendwo hat und dann auf andere eingehen kann. Und dann ist es so, ne, dass wir da einfach versuchen müssen, flexibel zu sein. Mir ist da vielleicht noch mal ein Punkt besonders wichtig. Ne? Innovation entsteht, wie ich vorhin gesagt habe, nicht irgendwie auf einer grünen Wiese. Sie entsteht dort, wo das Geschäft, die Prozesse und die Zwänge der Kunden wirklich entstehen. Ne? Und unsere Rolle ist deshalb klar. Wir betreiben nicht nur die IT, sondern denken mit, hinterfragen und helfen. Und genauso verstehe ich die Rolle eines modernen Managed Service Partners. Nicht als Lieferant, sondern als Sparringspartner, der Verantwortung über den gesamten Lebenszyklus übernimmt. Und aus meiner Sicht ist das der Grund, warum wir so erfolgreich sind und warum der Anspruch in Zukunft an uns weiter hoch sein wird, den wir auch gerecht werden wollen. Kurz gesagt, GISA betreibt nicht nur IT, wir übersetzen Ideen in tragfähige Lösungen und bringen sie stabil in den Alltag unserer Kunden.
Alles klar. Ich komme auf die Uhr. Schönes Schlusswort.
Vielen Dank. Das war jetzt ja sehr schnell und sehr kurzweilig.
Ich glaube, kurzweilig war es. Ja, schnell war es gar nicht mal von der Zeit, aber es war kurzweilig. Nee, also hat mir auch total Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Könnte noch eine Stunde. Ne? Also,
geht mir genauso.
Ja, man kommt dann immer noch vom einen zum anderen. Aber ich glaube, wir haben alle Themen mindestens mal gestreift. Nicht vertieft, aber wir haben sie zumindest
gestreift. Schon, ja.
Dann hoffe ich, war es für euch hier an den quasi auf der Hörerfront auch spannendes Gespräch. Wenn man das jetzt hört, dann war es sicherlich spannend, weil man auch bis zum Ende auch mitgehört hat. Deswegen, also Fritz, danke für die spannenden Einblicke, auch für die Einladung nach Halle. Kann man auch empfehlen als Stadt. Weltkulturerbe habe ich
und Zukunftszentrum.
Und Zukunftszentrum,
auch hier entstehen. Ja. Also von daher, Halle ist eine Reise wert.
Großraum Leipzig-Halle, so heißt es ja.
Genau.
Glaube ich auch, ne? Und denke, wir haben heute auch viel nochmal gelernt über den Energiesektor im Speziellen, über die öffentliche Verwaltung auch nochmal im Allgemeinen. Und glaube, da ist viel Musik. Ihr habt da ein spannendes Portfolio. Seid ihr, glaube ich, ganz gut positioniert. Wünsche euch da auch für die nächsten Jahre da viel Glück, aber habt euch echt zwei gute Branchen ausgesucht.
Danke, vielen Dank. Und beim nächsten Mal können wir in Higher Education noch ein bisschen rein und da gucken wir, wo wir da stehen. Vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeit hatten. Vielen Dank an dich, an Lünedonk und dann bis bald.
Sehr gut. Danke. Und nochmal, wer auch keine Folge verpassen möchte, gerne über Spotify und Apple Music den Podcast abonnieren. Das muss ich jetzt noch sagen und dann, ja, bis bald.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.